Und die Wochen darauf haben wir andere Diskos besucht und es ist immer wieder dasselbe passiert. Ich kam nicht rein mit der Begründung, Ausländer sind schon genug im Laden, du bist Kanake, du kommst hier nicht rein. Und
also wortwörtlich.
Wortwörtlich, ja. Genau. Du kommst hier nicht rein, du bist Ausländer, du bist Kanake, Ausländerquote ist schon voll, du musst früher kommen. Und das hat schon wehgetan.
Ich, du, wir, NRW. Bei dieser Kampagne war er unter anderem Kölns prägendstes Gesicht. Dem einen oder anderen Kölner wird er sicherlich bekannt vorkommen. Er hatte diese Kampagne bereichert mit seinem Gesicht und natürlich auch mit seinem Talent, dass unsere Gesellschaft voller talentierter und bunter Gesichter ist, dass wir nicht nur eine tolerante Gesellschaft sind, sondern eine Gesellschaft mit sehr vielen Kulturen. Mit einem Hauch marokkanischer Minze bereichert er das Klassenzimmer als Lehrer und ich bin unheimlich froh und dankbar, dass er heute bei mir zu Gast ist. Sam Bujaya, beziehungsweise Samir Bujaya. Ich darf dich Sam nennen, weil wir uns schon seit längeren Jahren kennen. Ich bin unheimlich froh, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Dankeschön, danke auch für die Einladung, dass es jetzt geklappt hat. Immer wieder was dazwischen gekommen und ich freue mich, dass ich heute da sein darf.
Genau, du hattest letztes Mal an dem Tag der Produktion eine Kehlkopfentzündung gehabt, mein lieber Gesangsverein, die ist heute verheilt.
Ja, Gott sei Dank.
Wunderbar. Was ich natürlich auch toll finde, ist, aktuell ist gerade Ramadan.
Genau, der Fastenmonat Ramadan im Islam.
Du fastest auch?
Ich faste auch, genau.
Wie ist das so für dich?
Ja, ist jetzt nicht neu für mich. Ich bin jetzt schon 37 Jahre jung und es ist immer eine ganz besondere Zeit. Es ist der Monat für uns Muslime oder der heiligste Monat, in dem der Koran quasi auf die Erde gesandt wurde. Und durch das Essen oder auf den Verzicht des Essens hat man ohnehin begrenzte Energie. Und es ist eine Zeit der Besinnlichkeit, es ist eine Zeit, in der man zu sich selber findet, sich auf das Wesentliche konzentriert. Und es ist eine Zeit der Ruhe und eine Zeit, in der man sich wirklich auf die Familie konzentriert und auf die Religion. Insofern ist es eigentlich eine schöne Zeit.
Ja, das kann ich mir sicherlich vorstellen, gerade wenn man voll berufstätig ist. Du bist Vollzeitlehrer und Familienvater mit zwei Kindern. Mhm. Und dann noch quasi sich für so eine Zeit bewusst sich zu besinnen, zu disziplinieren. Also Hut ab auch dafür. Und gerade wenn man auch gerade in Köln halt eben lebt, mit so vielen Einflüssen, Social Media. Köln ist auch eine sehr, sehr laute Stadt und eine turbulente Stadt. Und seit wie vielen Jahren machst du das?
Also ich habe mit 14, 15, ist mir religionsmündig, haben meine Eltern mir erlaubt, das mal auszuprobieren am Wochenende. So richtig angefangen habe ich damit, glaube ich, damit 16, 17, wobei dann eine Phase kam, wo ich mich ein bisschen von der Religion distanziert habe. Selbstfindung, ist der Islam überhaupt was für mich? Weil man kriegt das natürlich von den Eltern mit quasi, ist quasi Muslime vom Elternhaus her. Aber dann kam die Phase, ist das wirklich meine Religion? Möchte ich Muslime sein? Und als ich mich dann damit auseinandergesetzt habe, dann habe ich wirklich dann zum Islam gefunden für mich.
Wie lange ging diese Zeit, Distanz und wieder zurückfinden?
Das ging mit Sicherheit mehr, also drei Jahre würde ich schon was behaupten, genau. Ja. Wobei ich mir dann das Judentum näher angeschaut habe, ich habe mir das Christentum näher angeschaut, weil ich wissen wollte, was gibt es eigentlich und ist Religion überhaupt was für mich? Weil also Muslime zu sein, nur weil der Vater es ist oder die Mutter ist die eine Sache, aber es vom Herzen her zu sein und Sinn darin zu sehen, ist nochmal eine ganz andere Sache. Und ich kann jedem nur empfehlen, sich mit seiner Religion auseinanderzusetzen und zu gucken, ist das was für mich? Weil wenn der Papa quasi vielleicht Jude ist oder Christ, kann es sein, dass es für einen selber nichts ist. Und wenn man den Weg dazu finden möchte, dann sollte man sich intensiv damit auseinandersetzen.
Schön, dass du diesen Punkt ansprichst. Also so war es bei mir zum Beispiel, als ich das Buch damals veröffentlicht hatte mit 24, wo ich den Glauben mir auch näher, genauer angeguckt hatte, wo ich dann für mich persönlich gesehen habe, okay, eine aus Menschenhand geschaffene Statue zu sagen, das ist jetzt Gott oder das ist repräsentativ für Gott, war halt eben für mich in meiner Welt nicht mehr tragbar. Aber ich glaube an einen Gott. Ne? Also es gibt eine höhere Macht, definitiv. Und der hat halt eben für mich aber keinen Namen. Heißt aber nicht, dass ich den Hinduismus per se schlecht finde. Das heißt, wenn ich die Möglichkeit habe, in den Tempel zu gehen, gehe ich auch und schöpfe halt eben da raus, aus dieser Umgebung allein schon halt eben die Kraft. Und sehr interessant, dass du es ansprichst. Ne? Du hast das mal hinterfragt und hast wieder diesen Weg zurückgefunden.
Ne? Absolut. Wie gesagt, ich kann es nur nochmal wiederholen. Es ist wichtig, sich mit der Religion auseinanderzusetzen und nicht nur quasi zu sagen, ich habe das jetzt mitbekommen von meinem Elternhaus, sondern sich das anzuschauen, durchzulesen, passt das zu mir, wie stehe ich dazu? Ich glaube, das ist wichtig generell im Rahmen von so einer Identitätsphase, Krise, dass man sich mit Religion und sich selber auseinandersetzt. Ja.
Bei diesem Format geht es unter anderem darum, dass ich mit meinen Gästen immer eine kleine Zeitreise mache. Ja. Eine kleine Zeitreise in deren Kindheit und Jugend. Ja. Ja, welche Herausforderungen mussten Sie als junge Schüler meistern, um der Mensch zu werden, der Sie heute sind? Und gemeinsam mit dir würde ich jetzt eine kleine Zeitreise machen. Wir gehen zurück in deine Schulzeit. Ja. Sam, welche Erinnerungen bringst du mit deiner Schulzeit in Verbindung?
Also um ehrlich zu sein, habe ich meine Schulzeit als sehr, sehr positiv in Erinnerung. Also ich hatte eine sehr schöne Kindheit, ich hatte eine geborgene Kindheit, ich hatte ein funktionierendes Elternhaus, eine sehr große Familie. Also meine Eltern sind ja aus Marokko eingewandert, selbst in jungen Jahren. Viele Cousins, viele Cousinen und die Schulzeit war für mich eine ganz besondere und eine schöne Zeit. Also da hat auch die Zuwanderungsgeschichte keine Rolle gespielt. Ich bin in Nordhessen groß geworden, in Kassel. Da gibt es natürlich verschiedenste Nationalitäten, aber hat nie eine Rolle gespielt. Es war nie, hat nie jemand gefragt, wo kommst du her, wieso siehst du so aus, wie du aussiehst, welche Sprachen kannst du, das hat nie eine Rolle gespielt. Vielleicht greife ich jetzt ein bisschen vor, aber dieses Thema Zuwanderungsgeschichte, Migrationshintergrund hat umso mehr eine Rolle gespielt, je älter ich geworden bin und je erfolgreicher ich geworden bin. Aber beginnend mit der Kindheit hat das überhaupt keine Rolle gespielt und meine Schulzeit war sehr, sehr schön. Vielleicht ein Satz noch dazu, ich bin ja heute Lehrer. Unter anderem aus dem Grund, weil ich Lehrer hatte, die mich begeistert haben in der Schulzeit. Die waren da, die haben in mir Dinge gesehen, die ich nicht gesehen habe. Vielleicht nur um ein Beispiel zu machen, ich habe mit Musik nichts am Hut, in keinster Weise. Ich hatte einen Musiklehrer, der meinte, Sam, du musst ein Instrument spielen. Ich so, was ist ein Instrument? Habe ich gar kein Geld für. Der hat sich eingesetzt, dass ich Saxophon spiele, der hat sich eingesetzt dafür, dass ich Privatstunden Musik bekomme, dass das bezahlt wird. Und das hat mich rückblickend so begeistert und so geprägt, dass ich gesagt habe, ja, das will ich auch machen. Ich will auch das in Kindern sehen. Ich möchte Kinder begeistern. Ich möchte Kinder unterstützen. Und ich habe mich vor kurzem noch, oder befasse mich viel mit dem Thema Bildungsgerechtigkeit. Und die Frage, die oft als Lehrer aufploppt, ist, wieso schaffen es einige Kinder, wir haben gerade über Kalk gesprochen, Köln-Kalk beispielsweise, aus prekären Familienverhältnissen, wieso schaffen es einige, aus diesen prekären Verhältnissen hochzukommen quasi und schaffen einen Bildungsaufstieg und andere nicht? Und ein Punkt oder ein wichtiger Aspekt ist ein sozialer Pate. Also Kinder, die aus prekären Verhältnissen kommen, die es geschafft haben, hatten einen in ihrem Leben, der an sie geglaubt hat. Mhm. Und den hatte ich in einigen Lehrern tatsächlich. Und vielleicht kann ich das heute auch zurückgeben. Also ich bin auch Lehrer geworden, weil ich Leute hatte, die mich begeistert hatten. Und deswegen kann ich nur sagen, rückblickend hatte ich eine sehr schöne Kindheit und auch eine sehr schöne Schulzeit.
Die ja auch an dich geglaubt haben. Ne? Genau. Und wenn wir da an diesem Punkt sind, wenn du sagst, der marokkanische Hintergrund hat nie eine Rolle gespielt. Das heißt, hast du dich dann deutsch gefühlt oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also du. Also als Kind war das.
Wie war das Gefühl?
Ja, als Kind hat das für mich. Habe ich mich mit dem Thema nie auseinandergesetzt.
Ja, das war nie ein Thema.
War nie ein Thema. Was ein bisschen irritierend war, war die Tatsache, man ist immer in den Sommerferien nach Marokko gefahren und dort lief alles anders. Benay Salamrubai kennst du ja auch, der oft mit seiner Comedy begeistert. Genau. Ich erinnere mich an einen Joke von ihm, er sagte, in Deutschland hat man, wenn man sich anstellt, da zieht man eine Karte, da stellt man sich an. In Marokko hat man keine Reihen, da hat man Klumpen. Ne? Also da ist alles ein bisschen unorganisierter und das habe ich nie verstanden. Ja. Auch Armut auf der Straße zu sehen. Mhm. In Deutschland kannte ich das nicht, aber Armut auf der Straße zu sehen, dass Leute da auf dem Boden sitzen, betteln das war ein fremdes Bild für mich. Und für mich waren das zwei verschiedene Welten.
Was hat das mit dir gemacht, als du das zum allerersten Mal gesehen hattest?
Ich habe es nicht einordnen können. Also ich konnte das nicht richtig einordnen. Es waren 6 Wochen Sommerferien, da sind wir zurück nach Deutschland quasi und dann war die Sache abgehakt. Aber das war so eine Sache, die mich ein bisschen irritiert hat tatsächlich. Aber sonst hat das Thema marokkanisch sein für mich in meiner Jugend, in meiner Kindheit, damit habe ich mich selbst gar nicht auseinandergesetzt, weil ich mich nie anders gesehen habe. Also ich bin in einer Gegend groß geworden mit vielen deutschen Freunden und wir haben uns nie unterschieden.
Schön. Und ich denke, das ist einfach die beste Grundlage für ein Kind, ob jetzt mit oder ohne Migrationshintergrund, in einer Umgebung groß zu werden, wo alle gleich gesehen und alle gleich behandelt werden, wo das überhaupt gar kein Thema ist. Das war so für mich so diese erste Berührung mit der deutschen Kultur, mit der Herzlichkeit. Ja. Also wenn ich sogar heute über sie rede, dann sehe ich immer noch diese funkelnden Augen mit den rötlichen Locken und die hat einfach Herzlichkeit und Wärme ausgestrahlt. Ja. Und als Kind fühlst du dich ja automatisch dazu auch angezogen. Ne? Mhm. Sam, wie kann ich mir, ja, kann ich mir vorstellen, dass da dein Jugendleben, sowas wie Party, Disco, eigentlich immer problemlos eigentlich lief, ne? Wenn du sagst so, okay, ich habe jetzt hier eine stabile Basis gehabt, niemand hat mich irgendwie anders gesehen, marokkanische Kultur war nie ein Thema gewesen. Also magst du mal darüber, wie war das Jugendleben so?
Ja, sehr gerne. Also das Jugendleben war erstmal, unterschied sich nicht von Nachbarskindern, die deutsch waren oder andere Nationalitäten hatten, in keinster Weise. Und ich habe gerade schon erwähnt, je älter ich geworden bin in meinem Leben und je erfolgreicher, desto mehr hat das eine Rolle gespielt, nicht aus meiner Sicht, sondern aus der Sicht der Menschen gegenüber, denen ich begegnet bin. Und ich erinnere mich, man wird älter, die Mädchen werden interessant natürlich und Disco war schon, hatte ältere Freunde, die waren in der Disco, die haben mir davon begeistert erzählt und irgendwann kam der Tag, wo ich dann auch mal durfte tatsächlich.
Wie alt warst du da?
Ich war, glaube ich, 16. Wir hatten eine Großraumdisco bei uns um die Ecke und ich habe das Glück, dass ich der Jüngste in meiner Familie bin. Ich habe drei ältere Brüder und die haben den Widerstand meiner Eltern natürlich schon gebrochen gehabt. Insofern hatte ich da freie Bahn. Ich durfte dann,
die haben die Vorarbeit gemacht.
Genau, ja. Richtig. Ich durfte dann in die Disco, musste aber um 12 wieder zu Hause sein. Okay. Habe mich zu Hause fertig gemacht tatsächlich, mir die Haare gemacht, mich schick gemacht und so weiter, mehrere Freunden. Dann haben wir uns angestellt und dann sagte der Türsteher, das weiß ich deshalb so genau, weil es wirklich ein prägender Moment war, er sagte, nee, du kommst heute nicht rein.
Wortwörtlich.
Wortwörtlich. Du kommst heute nicht rein. Und mein Freund Tom, der durfte einfach durchgehen. Das war kein Problem. Und der David auch. Und die waren erstmal irritiert. Und ich sagte, warum denn nicht? Er sagte, guckte mich an, deine Schuhe passen nicht. Da ich nicht weit wohnte, habe ich gesagt, weißt du was, dann gehe ich nach Hause, zieh mir die Schuhe.
Das war für dich verständlich?
Das war für mich klar. Okay. Die Schuhe passen nicht. Ich dachte, vielleicht gibt es hier irgendwie einen Dresscode oder so ähnlich. Da gehst du nach Hause, ziehst dich um. Meine beiden Freunde sind, einer ist reingegangen, der andere meinte, ich komme mit dir mit, Sam, damit du nicht alleine bist. Wir sind nach Hause gegangen, habe mir andere Schuhe angezogen und habe mir erstaunlicherweise sogar noch ein anderes Oberteil mitgenommen, weil ich mir dachte, vielleicht passt das sogar besser zu den Schuhen, falls der mir sagt, das passt, sollte nicht passen. Habe die Schuhe umgezogen, bin zurückgegangen und dann sagte er wieder an der Tür, du kommst immer noch nicht rein. Ich sagte, ich habe doch neue Schuhe, die passen noch zu meinem Oberteil. Er sagte, nee, Oberteil passt nicht. Ich so, ach Moment, ich komme gleich wieder. Umgelaufen, Hemd angezogen, kam zurück. Er sagt, hör mal zu, Junge, du verstehst du es nicht. Kanaken kommen hier nicht rein. Ich gucke den an. Ich so, meinst du mich? Wen meinst du denn? Er sagt, Kanaken, wir haben schon 10% Ausländerquote ist schon voll. Und das habe ich nicht verstanden. Ich habe mich bis dato nie als Ausländer gesehen, sondern als Inländer, als Deutscher. Und da war ich irritiert. Und der Tom, der stand neben mir, sagte auch, warum denn Ausländer? Er sagte, wir sind schon voll, Kanaken kommen da nicht rein, Junge, du brauchst gar nicht wiederkommen. Und da standen wir erstmal. Wir haben das alle nicht einordnen können und dachten, okay, vielleicht ist das irgendein Typ an der Tür, der irgendwie da seine Machtposition ausspielt. Insofern war der Abend erstmal gelaufen, aber hatte keinen großen Einfluss erstmal. Es ist hängen geblieben, aber es war jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, dass mich das irgendwie geprägt hat in irgendeinem Moment. Eine Woche später, die Wochen darauf, haben wir andere Diskos besucht und es ist immer wieder dasselbe passiert. Ich kam nicht rein mit der Begründung, Ausländer sind schon genug im Laden, du bist Kanake, du kommst hier nicht rein. Und
also wortwörtlich.
Wortwörtlich, ne? Genau. Du kommst hier nicht rein, du bist Ausländer, du bist Kanake, Ausländerquote ist schon voll, du musst früher kommen. Und das hat schon wehgetan. Das hat wehgetan.
Was waren die Gedanken in dem Moment?
Im Moment war es...
zum ersten Mal.
Ja, das war, wieso bin ich anders als er? Weil der Tom, der war mein Nachbar, wir sind zusammen in den Kindergarten gegangen, wir sind zusammen in die Grundschule gegangen, er war eine Klasse über mir. Es war alles gleich. So, wir haben zusammen gespielt, er war bei mir zu Hause, ich bei ihm. Und dann an der Tür heißt es plötzlich, du kommst nicht rein, weil du ein Kanake bist. Das habe ich nicht, ich habe es nicht verstanden. Und es war das erste Mal in meinem Leben, wo das eine Rolle gespielt hat. Das marokkanisch sein, das anders aussehen, vielleicht etwas dunkler, die Locken, ich weiß nicht, was in dem Moment bei den Türstehern irgendwie da wichtig war. Aber es hat mich irritiert. Und je älter ich geworden bin, da gab es dann Ereignisse, die ich dann auch besser einordnen konnte. Das war so das Alter, als wir angefangen haben, uns einen Job zu suchen. Ne? Zeitung austragen. Ja. Wir wollten dann in Klamottenläden arbeiten. Und ich habe mit einem anderen guten Freund, das war der Benny, der hat italienische Wurzeln, halb Deutscher. Und wir haben beide eine Bewerbung geschrieben, beide dieselbe Bewerbung tatsächlich und haben uns beworben bei H&M, bei Pizzerien, in verschiedenen Klamottenläden. Und er wurde in 6 von 10 Fällen angenommen, ich nicht. Und das hat mich ebenfalls irritiert gehabt. Gepaart mit den Ereignissen der Disco habe ich verstanden irgendwann, dass ich nicht als Deutsch wahrgenommen werde. Und das war für mich schon...
Obwohl das in deiner Welt gar kein Thema war.
Das überhaupt kein Thema, ja, aber klar. Da sieht man mal erst diese ganzen Ereignisse zusammen. Disco hat für mich gar keine Rolle. Also ich dachte, da ist jemand an der Tür, der lässt mich nicht rein, der mag mich jetzt nicht. Punkt. Deshalb habe ich das gar nicht weiter ausgeführt. Mhm. Aber gepaart mit diesen Ereignissen im Sinne von, du kriegst den Job nicht, aber der Benny ja, selbe Bewerbung, habe ich immer gemerkt, irgendwie werde ich anders wahrgenommen. Irgendwie werde ich anders wahrgenommen. Da komme ich nicht rein, hier kriege ich den Job nicht. Ich habe es auch nachgefragt und irgendwann sagte auch einer in der Eisdiele, sagte, wir können nicht so viele Ausländer hier arbeiten lassen, sagte er mir auch ganz klar. Und da habe ich das verstanden, dass ich nicht deutsch als deutsch wahrgenommen werde. Da habe ich das verstanden.
Also, und wie bist du damit umgegangen?
Erstmal hat es mir wehgetan. Es hat mir erstmal wehgetan, weil ich war deutsch, Deutschland war mein Zuhause, ich bin hier geboren, ich bin hier groß geworden.
Du wurdest nie aggressiv?
Ich wurde nie aggressiv, das war gar nicht meine Art, das war nicht mein Gemüt. Ich hatte aber einen großen Freundeskreis und wir haben uns ausgetauscht. Ich bin in einer Community groß geworden, wo wir türkische Freunde hatten, also Freunde mit türkischem Background, iranischem Background. Und da hat man Gleichgesinnte gefunden. Die sagten auch, ey, ich war letzte Woche auch im A7, ich bin auch nicht reingekommen. Ey, krass, du auch nicht. Ja, dann wollte ich ins Spot rein. Das sind so Diskos, die es früher gab, in Spot wollte ich rein. Kam ich auch, ach krass, du auch nicht und so. Was hast du denn gemacht? Ja, ich habe irgendwie versucht, dann noch mit einer Frau reinzugehen. Hat trotzdem nicht geklappt. Erstmal war es also ein Balsam für die Seele zu verstehen, es gibt noch andere, die genau dasselbe spüren. Das hat sich erstmal gut angefühlt. Was ich beobachtet habe, rückblickend auch, innerhalb des Freundeskreises sind wir anders damit umgegangen. Für mich hat sich niemals die Frage gestellt, oder ich habe niemals in Frage gestellt, dass ich nicht deutsch bin. Trotz dieser Ereignisse und trotz dessen, dass mir Leute gesagt haben, ey, du bist ein Ausländer, war ich immer deutsch.
Dein Bild wurde nicht irritiert. Hat
überhaupt nicht. Für mich war klar, ich bin hier zu Hause, das ist mein Zuhause, hier werde ich mitwirken, hier werde ich mich entfalten, das ist mein Zuhause. Das
hat niemals gedrückt. Stabile Basis aus der Kindheit.
Unter anderem, da komme ich gleich noch zu, genau. Genau, stabile Basis spielt eine Rolle. Und ich habe Freunde gehabt, die sind anders damit umgegangen. Die haben dann angefangen, sich abzuschotten im Sinne von, die wollen mich nicht. Die Deutschen wollen mich nicht. Die deutsche Gesellschaft will mich nicht, lässt mich nicht Teil dieser Gesellschaft sein. Und die haben auch Frustration entwickelt und haben sich abgeschottet mit anderen, die ebenso gedacht haben.
Obwohl das nur einer war, ne? Dieser Türsteher. Ne?
Obwohl es nur einer war, genau. Vielleicht noch zu der Basis. Genau, das hat eine große Rolle gespielt. Und es hat eine große Rolle gespielt, meine Familie. Ich habe in meiner Familie Positivbeispiele gehabt. Ich habe einen angehenden Architekten, der ist heute Architekt, der Hakim, einen angehenden Architekten gehabt. Ich habe jemanden gehabt, der hat Medizin studiert. Das heißt, für mich war klar, Abi und studieren. Dieser Weg war für mich klar. So, weil ich war der Jüngste in meiner Familie und da gab es schon einige, die haben schon einiges geschafft. Das heißt, für mich war klar, wenn der an der Tür sagt, du kommst nicht rein, trotzdem werde ich Abitur machen und studieren und Arzt werden oder Architekt, weil ich kenne das schon in meiner Familie. Meine Kumpels hatten das nicht, einige von denen. Für die war irgendwie, jetzt ist eine Mauer erreicht, hier komme ich nicht weiter. Und die waren so frustriert, dass die wirklich sich abgeschottet haben und im Sinne von die Deutschen und wir Ausländer. Und dann haben einige auch falsche Gruppierungen kennengelernt. Ne, weil gerade in dieser Phase mit 15, 16, sucht man seinen Platz in der Gesellschaft. Wo gehöre ich hin? Und wenn dann ein Ereignis kommt, du gehörst nicht hierhin, du kommst hier nicht rein und dann eine andere Gruppe kommt und sagt, hör mal zu, du bist auch unser Bruder, zu uns gehörst du aber, dann ist man leicht, ja, wie soll ich sagen?
Empfänglich.
Empfänglich, genau, für verschiedenste Gruppen. Und das habe ich auch bei Freunden beobachten können, die eben nicht diese stabile Basis hatten, wie ich das hatte, die nicht dieses stabile Umfeld hatten, die auch nicht diese Role Models hatten und auch vielleicht nicht diese sozialen Paten, wie ich das hatte. Deswegen war das für mich immer klar, auch wenn der mich nicht reinlässt, ich bin hier zu Hause.
Sehr bemerkenswert, was keine Selbstverständlichkeit ist, gerade halt eben ne, diese Beispiele mit deinen Freunden. Aber als ich auch solche Erfahrungen gemacht hatte, das verletzt. Aber das verletzt richtig, weil du stehst dann quasi als Depp da, ja. Obwohl du überhaupt nichts gemacht hast. Du hast ja auch gar keine, du kriegst ja jetzt auch gar keine Begründung. Also, ne? Sondern sagst du so, du kommst hier einfach nicht rein, weil du halt eben so bist, wie du bist. Und ich denke einfach, dass dieser Dreh- und Angelpunkt, wenn man in dieser Identitätskrise halt eben steckt als Jugendlicher, was du ja auch gesagt hattest im Vorgespräch, wo man sich sucht und finden möchte und dann von der Gesellschaft, wo man lebt, einen Stempel bekommt, den man eigentlich zuvor noch nie hatte. Also wie in deinem Fall. Also der Stempel, der passt ja überhaupt nicht zu dir, weil du bist ja kein Marokkaner. Du bist kein Marokkaner im klassischen Sinne, sondern
Und man muss dazu sagen, gerade als Jugendlicher, ne, Mädels werden interessant, da findet das soziale Leben statt, da triffst du die Leute, da wird dir viel genommen. Das war für mich wirklich in dem Moment, alles, was ich habe, wird mir genommen. So, ich konnte keine Mädels kennenlernen, nicht so richtig. Ich konnte nicht tanzen, mich frei bewegen. Das ist eine Phase. Wir hatten jetzt Corona-Zeit.
Ja.
Das wurde ja vielen Menschen auch genommen. Gerade dieses Freiheitsgefühl nach dem Abi, rausgehen, Leute kennenlernen. Ich will das in keinster Weise vergleichen, aber das, was die deutschen Freunde dann erzählt haben, das hat schon wehgetan. Also man hatte nicht dieses Rausgehen, aus sich ausleben irgendwie mal, flirten. Das war als Jugendlicher mit 16 war das wirklich viel, was einem da genommen worden ist. Rückblickend, klar ist das nicht alles, aber in dem Moment hat sich das so angefühlt.
Wir hatten drüber auch mal gesprochen gehabt, diese Berichterstattung in den Medien, was in den letzten 20 Jahren gemacht worden war, bezüglich halt eben dieser Entwicklungsphase der Jugendlichen mit Migrationshintergrund, dass da immer nur quasi diese Findungsphase gezeigt wird, wo die Jugendlichen nicht wissen, wo gehöre ich jetzt eigentlich hin, wo sie noch so ein bisschen durcheinander sind. Aber es wird nie so wirklich erklärt, was sie eigentlich gerade durchmachen. Ne?
Es wird nie erklärt, dass man ordnet das nie in größeren Kontext ein, wie du gerade sagst. Ich mache vielleicht mal ein konkretes Beispiel. Wir hatten Schüler, die sind dann in der Schule mit einem Pullover rumgelaufen, mit einer türkischen Flagge quasi drauf. Und Lehrerkollegen sagten dann, das ist hier nicht erlaubt. Das möchten wir nicht. Weil, muss dazu sagen, Flaggen generell sind nicht erlaubt gewesen. Aber der Junge, also wenn man sich in so einer Identitätskrise befindet, dann kann es sein, dass man seinen Platz sucht. Oder es ist so, dass man sich sucht. In dieser Krise kann es auch sein, dass man sagt, ich fühle mich jetzt gerade marokkanisch. Ich fühle mich jetzt gerade einfach türkisch. Und wenn man diese Phase so herausstellt, noch guck mal, die Jugendlichen, die hier groß geworden sind in Deutschland, der Mehmet oder der Yasin, wer auch immer, die sind hier groß geworden und trotzdem wollen die Türken sein. Die wollen keine Deutschen sein. Das sieht erstmal doof aus. Ne? Aber wenn man das in größeren Kontext sieht, dann ist das für den Jungen eine Phase. Der Junge muss sich finden. Es kann eine Phase sein, der sagt, hör mal zu, ich bin gerade, ich fühle mich total türkisch, ich bin jetzt türkisch, aber es kann sein, dass er dann durch diese Phase merkt, in der Türkei bin ich gar nicht, doch nicht so türkisch. Und dann kommt er wieder zurück und sagt, ich bin jetzt deutsch. Auch das kann eine Form von einer Identitätskrise sein. Und deswegen muss man das in so einen größeren Kontext stellen und nicht nur diese Phase, wie du gerade sagst, hervorheben und sagen, okay, diese Kinder fühlen sich nicht deutsch, die wollen nicht deutsch sein. Die Kinder wollen deutsch sein, aber die haben auch mit einer Interkulturalität zu kämpfen, die auch für sie neu ist. Zwei Kulturen und da müssen sie sich erstmal finden.
Und diese Phase hatte ich auch gehabt. Also da war ich auch so 16, 17, ja. Dachte so Sri Lanka, ich bin Tamile zu 100% und in meiner Welt war das so klar so. Ne? Ja. Und mit der deutschen Kultur habe ich nichts am Hut. Ja. Ich bin zwar hier groß geworden und kenne mich hier mit dem System hier aus. Ja. Und dass es doch anders ist, die Erfahrung habe ich zum allerersten Mal gemacht, als ich zum allerersten Mal mit 16 Jahren in Sri Lanka war.
Ja.
Als die Leute sagten, ach, du kommst aus Deutschland.
Ja.
Und mich dann automatisch ganz anders behandelten und mich auch ganz anders angesehen haben. Und jedes Mal habe ich dann den Stempel bekommen, du kommst aus Deutschland, du kommst aus Deutschland.
Hat sich das angefühlt bei dir?
Das war richtig scheiße. Ja. Ich dachte so, hä, ich bin doch hier einer von euch.
Ich habe eine ähnliche Erfahrung gemacht, wobei bei uns hieß es nicht Vorauszahlen, bei uns hieß es voll. Es ist voll.
Ja, okay.
Das habe ich auch so wahrgenommen. Und im Austausch, also akzeptiert in dem Moment und im Austausch mit vielen Freunden dann in Kassel, komischerweise waren es genau die Leute, die Zuwanderungsgeschichte haben, die kamen alle nicht rein. Also jedem wurde gesagt, du bist voll. Und die deutschen Freunde wurden genommen. Und dann hast du gemerkt, oh, hier stimmt irgendwas nicht. Und genau wie du sagst, in den Club kommst du nicht rein, ins Fitnessstudio kommst du nicht rein. Das heißt, die werden quasi die Türen verschlossen. Wo willst du hin?
Also, welchen Tipp würdest du heute Jugendlichen geben, die 1:1 genau diese Erfahrung machen. Zum allerersten Mal, die haben vielleicht einen tunesischen Hintergrund oder einen algerischen Hintergrund und hier geboren und aufgewachsen, machen genau diese Erfahrung, kommen jetzt in den angesagtesten Club, der jetzt nicht rein. Wie sollen sie damit umgehen?
Also ich kann nur sagen, ich bin jetzt erwachsen und man reflektiert das Ganze anders und kann es besser einordnen. Ich hatte, wie gesagt, das Glück, dass ich ein stabiles Umfeld habe, aber ich kann allen Jugendlichen nur sagen, nur weil irgendeiner an der Tür steht und sagt, du kommst nicht rein, heißt das nicht, dass du nicht deutsch bist. Oder weil irgendein Clubbesitzer, Club im Sinne von Fitnessstudio, dir sagt, dass du nicht reinkommst, heißt das nicht, dass du nicht deutsch bist. Also der eine hat nichts zu...
Er ist nicht repräsentativ
für die Gesellschaft, genau, richtig. Heißt, du bist trotzdem Teil dieser Gesellschaft. Du hast trotzdem die Möglichkeit, hier mitzugestalten, du hast trotzdem die Möglichkeit, mitzumachen. Das sollte man sich immer vorhalten. Weil bei meinen Freunden habe ich tatsächlich erlebt, dass diese eine Person quasi für die stellvertretend für die ganze Gesellschaft war. Der lässt mich nicht rein, alle wollen mich nicht haben. Das ist nicht der Fall. Deutsch sein heißt heute mehr, als weiß zu sein und blaue Augen zu haben. Deutsch sein heißt heute mittlerweile, das kann der Mehmet sein mit schwarz gelockten Haaren, das kann der Deva sein mit schwarzer Hautfarbe und rehbraunen Augen. Das kann,
danke fürs Kompliment.
Das kann der Yasin sein, Also Deutschsein ist heute anders definiert, als es damals der Fall war. Und deswegen kann ich euch nur raten und allen raten, die jetzt auch zuschauen, wenn ihr mal abgelehnt werdet, lasst euch nicht entmutigen. Ihr seid Teil der Gesellschaft. Und gerade diese Dinge, du hast es gerade zu Beginn gesagt, wieso sind wir heute der Mensch, der wir sind? Wenn ich diese ganzen Ereignisse nicht hätte, das alles nicht erlebt hätte, was ich erlebt habe, dann wäre ich heute nicht die Person, die ich heute bin und hätte heute nicht diese Empfehlung geben können. Ich begleite ja auch Schülerinnen und Schüler. Als Lehrer ist man nicht nur jemand, der das Fach unterrichtet, man begleitet auch Menschen beim Erwachsenwerden und ich erlebe diese Probleme täglich und man kann dementsprechend beraten. Ich bin jetzt Vater, also ich bin mir ziemlich sicher, dass meine Kinder...
Herzlichen Glückwunsch dafür.
Dankeschön, dankeschön. Ich hoffe, dass das nicht der Fall sein wird. Die Gesellschaft entwickelt sich ja weiter. Wir sind heute viel diverser, als es früher war. Wir sind heute eine viel offenere Gesellschaft. Und da möchte ich gerne auf ein Buch verweisen. Das ist das Integrationsparadox von Alaaddin Al-Mafalani. Der hat eine spannende Metapher entwickelt. Er sagte, früher gab es diesen gesellschaftlichen Tisch. Und an diesem Tisch gab es einen Kuchen und saßen nur alte weiße Männer. Und die haben den Kuchen unter sich aufgeteilt.
Schönes Bild.
Das heißt, es gab auch keine Konflikte. Die alten weißen Männer sind sich alle einig. Wir schneiden den so und schneiden den so und schneiden den so. Diese ganzen Konflikte, die wir jetzt auch spüren, ne, vielleicht kommen wir später auch zum Thema Arbeit, die fühlen sich erstmal schlecht an. Und für Kinder fühlt sich das noch schlechter an. Aber diese Konflikte, die wir haben, sind ein Indikator dafür, dass wir in der Gesellschaft weiter sind. Denn er sagt oder beschreibt in seinem Buch sehr eindrucksvoll, der Tisch ist heute nicht mehr mit alten weißen Männern besetzt, sondern da sitzen jetzt Menschen mit verschiedenster sexueller Orientierung dran, da sitzen mehr Frauen dran und Menschen mit Zuwanderungsgeschichte. Und jetzt wird es spannend, wenn so viele verschiedene Menschen am Tisch sitzen, wird es schwer, den Kuchen aufzuteilen. Es gibt mehr Diskussion, es gibt mehr Streit.
Ja, ja.
Und das ist das, was wir gerade spüren. Die Diskussion, der Streit, der Konflikt zeigt, dass wir diverser geworden sind. Und das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Früher saßen wir quasi, unsere Eltern saßen vom Tisch entfernt. Wir haben zugeguckt. Jetzt sitzen wir am Tisch und reden mit.
Das merke ich halt eben an dem jüngsten Beispiel, was vielleicht ein paar Monate oder 6 Monate her ist, also nagel mich nicht tot. Da gab es ja eine Sendung im öffentlichen, rechtlichen Fernsehen, wo halt eben einige Prominente saßen und sich dann quasi über ein bestimmtes Wort unterhalten haben, diskutiert haben. Darf man das sagen oder darf man das nicht sagen? Und diese Debatte, das möchte ich ganz klar an dieser Stelle unterstreichen und erwähnen, darf man das sagen oder darf man das nicht sagen? Was darf man denn überhaupt noch in Deutschland sagen? Ich finde, das geht komplett in eine falsche Richtung. Mhm. Weil die Menschen kriegen automatisch das Gefühl, meine Freiheit wird mir ein Stück weit genommen. Ich finde diese Sensibilisierung, was macht das mit meinem Gegenüber, wenn ich dieses und jenes Wort sage? Mhm. Verletze ich ihn damit vielleicht? Das wird viel zu wenig belichtet. Ja. Und meine These ist, wenn man den Fokus viel mehr darauf richten würde, könnte man das viel mehr auch an die deutsche Gesellschaft transportieren. Hey, guck mal, es geht gar nicht darum, ob du es darfst oder nicht, ja, sondern vielmehr, was macht das mit deinem Gegenüber?
Ja. Ja.
Und das wurde in den letzten Jahren kaum, also nach meinem Empfinden, viel zu wenig halt eben in den öffentlichen Medien, wirklich wichtig, richtig halt eben aufgegriffen. Ja. Ja.
Da möchte ich noch einhaken zu dem Tisch. Genau solche Dinge, wenn Leute wie du quasi und wie ich mit am Tisch sitzen, genau, man kann genau diese Perspektive reinnehmen. Weil früher war es so, es saßen 5 weiße Leute am Tisch und reden über Rassismus. Paradox.
Die noch nie eine Erfahrung damit
Paradox,
gemacht haben.
Paradox, genau. Ich saß mal in der Schule, in einem Gremium tatsächlich, jetzt keine Namen nennen, da ging es in Köln auch um das Thema Rassismus und da kamen dann sogenannte Experten in die Schule und ich war, glaube ich, von 10 Leuten der Einzige mit Zuwanderungsgeschichte, der am wenigsten zu Wort kam. Und ich habe mich so ein bisschen komisch gefühlt, weil da saßen jetzt 10 Leute mit mir am Tisch, die alle über Rassismus sprechen, aber keiner von denen spürt das richtig. Und das fand ich ein bisschen paradox. Und genau das, was du gerade angesprochen hast, diese Sensibilisierung, wie fühlt sich das an vielleicht, wenn man so genannt wird, das hat sich verändert. Also wir sind diverser geworden. Erinnere dich mal an deine Schulzeit. Ich hatte keinen Lehrer, der marokkanische Wurzeln hat oder einen Lehrer, der türkische Wurzeln hat. Ich hatte keine Richterin, die irgendwie türkische Wurzeln hat. Wir sind diverser geworden. Aber dadurch streiten wir mehr. Das heißt, ich habe Hoffnung in Bezug auf meine Kinder. Wir haben demografischen Wandel. Wir haben die Babyboomer-Generation, die jetzt demnächst in Rente geht. Das wird das Jahrzehnt der Vielfalt. Die ganzen Menschen in zweiter, dritter Generation, die jetzt deutsch sind, die jetzt diese gläserne Decke gespürt haben, die werden jetzt die Chance haben, quasi auch hochzukommen, aufzusteigen. Und wir werden noch diverser werden müssen. Wir haben Fachkräftemangel in verschiedensten Bereichen. Wir haben Lehrermangel aktuell in NRW. Es sind gerade die Landtagswahlen. Die Parteien werben gerade mit Lehrern und mehr Geld bezahlen und so weiter und so fort. Und wir sind auf jeden einzelnen Menschen angewiesen. Jetzt möchte ich noch einen Punkt noch sagen aus Lehrersicht. Gerade aufgrund dieses Fachkräftemangels können wir uns es nicht leisten, ein Kind zu verlieren. ich mache jetzt das Beispiel, der Mehmet vielleicht, der irgendwie aus vom Kölnberg kommt, der keinen Abschluss macht, mag erstmal für dich oder für mich egal sein. Für die Gesellschaft ist das nicht egal. Uns fehlen Arbeiter, uns fehlen Fachkräfte, uns fehlen Handwerker. Wir können den Mehmet nicht verlieren. Wir brauchen den. Wir brauchen in Deutschland jeden Einzelnen, der einen Abschluss macht, der Teil der Gesellschaft wird. Wir können die nicht verlieren. Wir werden das Problem nur lösen können durch Zuwanderung, aber selbst die Zuwanderung wird nicht reichen, um das alles zu decken. Wir sind auf jeden Einzelnen der Schule angewiesen. Heißt, Bildung quasi ist unser
Grundelement.
Wir brauchen das und wir können uns das nicht leisten, den Mehmet, den Rashid, den Deva, den Sam. Wir dürfen die nicht verlieren und wir müssen die quasi in die Gesellschaft integrieren und müssen versuchen, da Bildungsgerechtigkeit zu schaffen. Und da können Leute wie du und ich einfach auch Vorbild sein für die Kinder und sie darin unterstützen.
Aber nochmals, wenn ich jetzt zum Beispiel den Mustafa habe, der hat kein Role Model wie du in seiner Kindheit heute und macht halt eben im Club die Erfahrung. Ja? Im Fitnessclub kommt er auch nicht rein und hat jetzt auch nicht ein gebildetes Elternhaus und bei ihm entsteht so eine kleine Wut.
Ja, verständlicherweise.
Verletzung. Ja, genau. Ja, ja. Was macht man? Welchen Tipp würdest du da geben? Wie kann er mit diesen verletzten Gefühlen, mit dieser Wut, die in einem hochkommt, wie kann er damit umgehen?
Ja, also er muss ich fange von der anderen Seite an. Also wir müssen auf diese Menschen zugehen. Wir müssen die Kinder da abholen, wo sie sind. Der ist jetzt in seiner kleinen Welt, der ist frustriert. Wir müssen auf die Menschen zugehen. Ich mache es vielleicht an einem Beispiel fest. Musik ist das, was den meisten Menschen aus sozial schwierigen Verhältnissen verwehrt bleibt. Die Frage ist, warum? Also ich habe keinen Musikunterricht genossen, beziehungsweise ich hatte mich schon genossen, aber über den Lehrer, der mich da unterstützt hat. Musikinstrument kostet Geld. Musikunterricht kostet Geld. Wenn man aus sozial schwierigen Verhältnissen kommt, haben die Eltern gar keine finanziellen Möglichkeiten. Die Kinder gehen nicht ins Museum. Die Kinder gehen nicht ins Theater. Das heißt, wie können wir dieses Kind dazu bringen, auch diese Dinge zu machen? Wir müssen quasi das Kind da abholen, wo es ist und dem Kind diese Sachen bieten. Schule muss offener werden. Also Schule, wir haben jetzt den Ganztag momentan und der Ganztag ist, hat man in Corona-Zeiten gemerkt, ist eigentlich Verwahrung. Die Kinder sollen länger da bleiben. Wir haben den Ganztag quantitativ ausgebaut, aber wir müssen ihn jetzt qualitativ ausbauen. Was meine ich damit? Wenn das Kind in der Schule ist und wir würden nachmittags quasi noch Kulturangebote machen, dann würde der Mehmet nicht mehr in seinem kleinen Kämmerchen sitzen und irgendwie nur frustriert sein, sondern er würde auch die anderen Dinge mitbekommen, die der Tommy mitbekommt, die der David mitbekommt. Also Schule muss sich qualitativ öffnen für Kulturangebote, für Musikangebote. Dann wird er mitgenommen in der Gesellschaft.
Okay.
Dann wird er nicht ausgeschlossen. Das Museum lässt ihn trotzdem rein. Das Fitnessstudio ist vielleicht auch Teil des Kulturangebots in der Schule. All die Dinge, die ihm verwehrt bleiben quasi in seiner eigenen Welt, am Kölnberg oder in Kalk, die müssen wir ihm in der Schule bieten.
Dann ist das nicht mehr so schlimm. Dann ist das nicht mehr prägend.
Es ist nicht weg. Also es ist nicht, weil das bleibt ihm verwehrt. Theater, Kultur. Und wenn er das in der Schule bekommt, ist er nicht ausgeschlossen und er fühlt sich als Teil der Gesellschaft. Das wäre eine Möglichkeit, mit diesen Dingen umzugehen.
Wunderbar. Schön nochmal zu hören. Genau, dass da quasi auf dieser Bildungsebene ein stabiler Grundbaustein gelegt wird. Also wie bei dir in deiner Kindheit, dass selbst halt in solche Verletzungen, solche Erfahrungen einen halt eben nicht brechen oder man halt eben sich nicht brechen lässt. Nochmal zu meiner Findungsphase, so ein kleiner Nebensatz. Also ich habe mich erst gefunden, als mein Glashaus in sich zusammenbrach mit 24, wo ich mich der Frage stellen musste, so wer bin ich jetzt eigentlich wirklich? Weil bis dahin bis dato habe ich alles gemacht, was meine Eltern wollten. Bis dato habe ich alles gemacht, was die Außenwelt von mir wollte und ohne zu wissen, wer ich eigentlich bin. Und erst als ich auf diese Reise ging, konnte ich halt eben diese Frage beantworten. Ja. Ey, ich bin Deva, ich bin so, wie ich bin. Und ich muss niemanden meine Identität unter die Nase reiben. Wenn das jetzt jemand akzeptiert oder nicht, das ist sein Problem und nicht meins. Und mir tut da so ein bisschen das Herz weh, dass ich dem Sam kein Wasser geben kann für das Räusperchen.
Ach, alles gut.
Aber das holen wir definitiv nach beim leckeren Essen.
Sehr gerne.
Du liest mehr Studien als ich, das ist Tatsache. Ja, ich gucke da mehr quasi in die Drogenstudien, das ist so mein Steckenpferd. Ja. Du erzähltest mir im Vorgespräch, warum viele mit Migrationshintergrund oder einige, lass mich diese viele weg, keine Leitungsposition gern übernehmen möchten, obwohl sie die Möglichkeit dazu hätten. Was waren so deine Erfahrungen?
Ja, ist eine spannende Frage. Ist eine Frage. Ich habe ja das Netzwerk Lehrkräfte mit Zuwanderungsgeschichte in NRW.
Ja.
Das arbeitet sehr, unter anderem mitkoordiniert und mitgeleitet, landesweit in Nordrhein-Westfalen mit dem Atasoy. Ahmed, den hast du ja auch kennengelernt. Liebe Grüße an der Stelle.
Genau, liebe Grüße gehen raus.
Genau. Okay. Und wir haben uns die Frage auch gestellt, woran liegt es eigentlich, dass es so wenig Menschen gibt, gerade im Bildungsbereich mit Zuwanderungsgeschichte, die Leitungspositionen übernehmen? Weil die Vielfalt, die wir im Klassenzimmer haben, du hast von Role Model gesprochen, sollte sich ja im besten Fall auch im Lehrerzimmer widerspiegeln und auch auf Leitungsebene. Denn wenn der Mehmet quasi einen Schulleiter sieht, der auch Mehmet heißt, ähnlichen Background hat wie er, was meinst du, was das mit ihm macht?
Viel.
Dasselbe könnte ich auch auf Behinderung beziehen. Wenn ein Kind im Rollstuhl sitzt, hat man wahrscheinlich jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber man hat ein Handicap, man fühlt sich wahrscheinlich auch ein bisschen gehandicapt,
ja, klar,
und hat vielleicht nicht.
Gerade in Deutschland auch.
Genau, und hat nicht das Gefühl, hat vielleicht nicht das Gefühl, dass man Berge versetzen kann, dass man vielleicht irgendwie das erreichen kann, was man nicht erreichen könnte, wenn man nicht behindert wäre. Und wenn man aber einen Schulleiter sieht, der behindert ist und im Rollstuhl sitzt, dann sieht man, es ist gehbar, ist machbar, dieser Weg. Und deshalb ist es wichtig, dass wir diese Vielfalt, und mit Vielfalt meine ich jetzt nicht nur Zuwanderungsgeschichte, sondern Behinderung, verschiedenste sexuelle Orientierung, das alles müsste quasi im Lehrerzimmer zu sehen sein und auf Leitungsebene. Im Lehrerzimmer sind wir, glaube ich, mittlerweile von 3% auf 7. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, das kann ich gerne nochmal nachschauen, wie die Zahlen jetzt sind, aber da sind wir mehr Lehrer geworden, immer noch zu wenig, aber mehr Lehrer. Und die Frage war, warum gibt es diese Vielfalt nicht auf Leitungsebene? Und da gibt es jetzt verschiedene Dimensionen, die aus meiner Sicht eine Rolle spielen. Zum einen, ich bin jetzt in zweiter Generation hier. Das heißt, ich bin jetzt 37 und komme jetzt erst quasi altersmäßig in die Gefilde, so eine Leitungsposition zu übernehmen. Und das betrifft viele. Die Menschen in zweiter und dritter Generation kommen jetzt erst in dieses Alter. Das heißt, vorher gab es gar nicht genug. Also das spielt eine Rolle. Also wir kommen jetzt erst quasi altersmäßig in diese Möglichkeiten, eine Position zu übernehmen. Der zweite wichtige Punkt ist, Deva, viele kommen aus Arbeiterfamilien. Das heißt, wenn der Vater war kein Chef, der Vater hat nicht geleitet, der hatte keine Leitungsposition. Das heißt, für mich ist das quasi auch nicht available. Mein Vater war Facharbeiter, die Mutter war vielleicht auch Facharbeiterin. Das ist erstmal gar kein Thema. Wenn man aber einen Vater hat, der Chef ist, der Schulleiter ist, der vielleicht Manager ist, dann ist das viel näher an mir dran. Dann denke ich darüber nach. Mein Papa war Schulleiter, mein Papa war Chef, Manager, also wäre das für mich vielleicht auch eine Option. Also wenn man aus dem Haushalt kommt, aus dem Arbeiterhaushalt, dann muss man erstmal diese Decke brechen.
Und wie kann man die brechen?
Das ist schwierig. Also da habe ich jetzt kein Patentrezept. Auch da kann ich nur sagen, man braucht Leute, die es geschafft haben. Bei mir war das so tatsächlich, habe ich zu Beginn schon mal erwähnt, ich hatte jemanden, der ist Architekt geworden und Arzt. Und die beiden haben das zerfetzt, die haben die Decke zerbombt. Für mich war so, das haben die geschafft, also ist Lehrer gar kein Problem. Also man braucht Leute im nahen Umfeld, die es quasi geschafft haben. Und deswegen ist diese Vielfalt im Lehrerzimmer, spielt das eine große Rolle. Wenn der Mehmet in die Schule kommt und der Schulleiter ist Yasin, macht das was mit einem. Die beiden Punkte spielen eine Rolle. Und ein dritter großer Punkt ist das System Schule. Also das System Schule, das Beamtentum ist sehr hierarchisch aufgebaut. Und auch da gibt es unzählige Studien. Hierarchische Systeme, ich will nicht sagen fördern, aber begünstigen Entstehung von Rassismus, Entstehung von Sexismus. Und in solchen hierarchischen Systemen hat man als Mensch mit Zuwanderungsgeschichte die schlechteren Karten. Ich mache es an einem Beispiel fest, um es deutlich zu machen. Die Stellen werden zwar ausgeschrieben, wir suchen Schulleiter XY oder wir suchen vielleicht Abteilungsleiter XY, man kann sich darauf bewerben, offiziell. Und der Schulleiter ist wahrscheinlich der Martin, der Peter, die Petra, weil es gibt noch wenig Schulleiter mit Zuwanderungsgeschichte. Und die suchen sich dann oft Leute mit demselben Habitus, das heißt Leute, die denselben Background haben, Leute, die ähnlich sozialisiert sind. Das machen die nicht, weil die Rassisten sind. Also ich habe Schulleiter gehabt, die sind super, also tolle Menschen, aber das betrifft mich auch. Auch da gibt es Studien, dass Lehrer Schüler besser bewerten, die einem ähnlich sind. Passiert mir wahrscheinlich auch. Nur wenn man sich dessen bewusst ist, dann kann man einen Schritt zurücktreten und das Ganze von so einer Metaebene sehen. Ich will nur deutlich machen, dass das System Schule aufgrund dieser Hierarchie haben es Menschen wie ich schwierig, oder generell Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, haben es schwierig, einfach aufzusteigen, weil man einfach nicht Unterstützung hat. Man ist auf jemanden angewiesen, der über einem steht. der über einem steht, sucht sich halt jemanden, der ihm ähnlich ist. Und das bin nicht ich oder du.
Also ist es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Ja. Das heißt, man kann nicht nur sagen, oder das ist meine These, der Staat muss alles machen und dann läuft das schon, sondern im System muss sich etwas verändern. Es muss sich im Denken auch etwas verändern. Ja, wir beginnen halt eben jetzt, wir sind jetzt auf diesem Weg dahin, aber wir haben einen langen Weg vor uns und wir gehen halt eben diesen Weg halt eben mit. Und meine These ist halt eben auch die, oder mein Ratschlag, ne, wenn wir jetzt nochmal dieses Beispiel nehmen, also der junge Sam guckt uns zu, er ist 16 Jahre alt, er hat keine Role Models zu Hause, keine älteren Geschwister, ist Einzelkind, kommt aus einer Arbeiterfamilie, ne, Vater ist nicht Akademiker, Mutter auch nicht, und möchte aber gerne und sieht aber aus mangelndem Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl, quasi diese Decke, da sage ich am Ende des Tages, der Glaube an sich, ja, es ist unheimlich wichtig, zu glauben, so, ich fange etwas Neues an, ich mache etwas, was vielleicht meine Vorfahren oder meine Großfamilie noch nie gemacht hat. Ja. Und das zum Beispiel kann zum Beispiel auch Berge halt dem versetzen.
Ja, und vielleicht noch, wenn ich kurz einhaken darf, es ist natürlich für jemanden, der aus einer Nicht-Akademiker-Familie kommt, schwieriger zu studieren. Das Studium oder die Uni ist ein riesen unbekanntes Biest. Das ist eine große Unbekannte für den. Das ist erstmal, da muss man sich zurechtfinden. Wie gehe ich da strategisch um? Wie mache ich einen Stundenplan? Das ist natürlich schwieriger für jemanden, der aus einer Arbeiterfamilie kommt. Und da ist Netzwerken spielt eine große Rolle. Wir haben auch gerade schon mal darüber gesprochen, über das Netzwerken. Das Netzwerken ist insofern wichtig, kann auch später wichtig werden. Auch da gibt es spannende Studien. Nicht Noten sind relevant für späteren beruflichen Aufstieg, sondern Vernetzung. Also beispielsweise, ich habe die Schwester meiner Frau, die ist angehende Ärztin. Und wenn die sich jetzt quasi gut vernetzt mit den Leuten, das kann vielleicht der Mitkommilitone sein, dessen Vater Oberarzt ist, wenn die sich später immer mal bewirbt und die kennen sich, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, wahrscheinlich genommen zu werden. Also Vernetzung spielt eine große Rolle. Und meine Eltern haben immer sehr darauf bedacht, nur gute Noten zu haben. Ich war sehr abgeschottet, habe immer gute Noten gehabt, immer nur Einser Durchschnitt. Aber das hilft mir momentan nicht. Sondern das Vernetzen ist wichtig, mit Leuten zu kommunizieren, ein großes Netzwerk aufzubauen. Und das kann ich den Leuten raten, die jetzt auch Schwierigkeiten haben oder die Ersten in der Familie sind. Baut euch ein Netzwerk auf, guckt nicht zu sehr auf die Noten. Auch da gibt es wieder spannende Studien, sei es Mark Zuckerberg oder sonst irgendwer, dass die Menschen, die nicht immer Einser hatten, erfolgreich sind im Leben, sondern die eher Dreien oder Vieren hatten, jetzt kann man sich fragen, warum, die haben gelernt, mit Frustration umzugehen. Ja. Wenn du eine 3 oder eine 4 hast in jungen Jahren, bist du frustriert. Aber da lernst du damit umzugehen, wie es ist, eine schlechte Note zu haben. Wenn du immer nur Einsen hattest und fällst dann auf die Schnauze, dann hast du ein Problem. Dann gehst du daran psychisch kaputt.
Also ich hatte unheimlich viele Fünfen gehabt in den ersten Jahren. Erst als ich quasi von der 7. in die 8. quasi wechselte, mit dem Entschluss quasi jetzt wirklich was umzuändern, habe ich dann als Jahrgangsbester die Schule verlassen.
Wahnsinn.
Und das ist Wahnsinn quasi heute so. Ja. Aber muss ich dir vorstellen, ich war eines der jahrgangsschlechtesten Schüler. Ja. Ich war wirklich so ein, also ich hatte kein Role Model. Ja. Also ich hatte doch meine Schwestern gehabt, aber ich war so ein kleiner Rebell, Schwestern, ist wieder Mädchen, ist wieder klar, so Streber so, ne? Ihr tut nur das, was die Eltern sagen, habt irgendwie keine andere Meinung, so, ich wollte irgendwie cool sein und da waren noch andere Probleme, aber erst, als ich mir die Frage stellte, so, willst du jetzt so weitermachen oder willst du was verändern, erst dann kam dann quasi wirklich dieser Scheideweg zustande und der große Wendepunkt war wirklich Schule gewechselt, neues Kapitel begonnen, neuer Freundeskreis, also alter Freundeskreis war weg und da kam die Eins in Mathe und dann habe ich gesagt, wenn es in Mathe geht, geht es in Deutsch, Englisch, Physik, Chemie und
aber was war da der Anstoß?
Ja, kann ich dir sagen, also der Anstoß war, ich habe mit 12 Jahren angefangen zu rauchen.
So. Okay.
Und ich hatte hauptsächlich einen deutschen Freundeskreis und Raucherkarriere ging nicht lange, also ein paar Monate, meine Mutter hatte mich erwischt, die gab mir eine Ohrfeige, meine Mutter war auch ein bisschen korpulenter und man hat ja noch so eine dünne, zarte Haut als Zwölfjähriger und ich hatte also eine Ohrfeige, mein komplettes Gesicht war nach links katapultiert, man konnte das Echo bis zu...
Tut mir leid, wenn ich lache, aber ich finde es...
ist ja auch witzig, man konnte das...
Aber hat wehgetan wahrscheinlich.
Ja, mein lieber Gesangsverein, das war das kürzeste und günstigste und das schnellste Anti-Raucher-Seminar, was es überhaupt auf diesem Markt gibt, Muttis Schelle sitzt bis heute und danach habe ich noch nie wieder eine Zigarette angerührt, deswegen bin ich heute auch so groß mit 1,70 Meter. Genau, und das war, als ich dann quasi in die Nachprüfung musste, 7. in die 8., habe ich während des Lernens kam halt eben dieser Gedanke hoch, ne? Was wäre eigentlich, wenn ich die Schule wechsle? Weil ich vorher auf einem Schulzentrum war, da war Realschule, Gymnasium und Hauptschule miteinander verbunden. Und aus diesem Gedanken kam die Tat, das heißt, Nachprüfung bestanden. Ich bin direkt am nächsten Tag zur neuen Realschule, ohne irgendjemandem irgendetwas zu sagen, hingegangen. Und Wechsel kam zustande und so peu à peu, ja? Ja. Aber das Wichtigste, was ich an dieser Stelle unterstreichen möchte und dir vielleicht auch mitgeben will, also wenn du dich in dieser Situation befindest, wenn du jetzt gerade im falschen Freundeskreis hast, der dir nicht gut tut, es ist immer unangenehm, es ist immer mit Angst verbunden, den ersten Schritt zu machen, weil du weißt nicht, was danach passiert. Ne? Weil du verlierst ja dann, in Anführungsstrichen, und du weißt nicht, ob du so etwas, was du loslässt, dann wiederbekommst, ja. Und heute weiß ich, du kriegst halt eben überall Freunde, kann man finden. Ja. Und ich weiß nicht, Sam, was passiert wäre, wenn ich noch da auf dieser Schule geblieben wäre. Ja. Eines meiner Freundes aus diesem Freundeskreis, einer ist später verstorben an dem Drogenkonsum. Es fing früh an, ne, mit 12 Jahren Zigaretten geraucht, mit 12 Jahren aber auch dann Drogen konsumiert, also Marihuana und Peace. Mhm. Und dann hat sich die Spirale einfach weiter hochgeschraubt.
Ja. Respekt auch, dass du das geschafft hast. Das macht auch, das kann Menschen auch Mut machen, zu sehen, wo du warst und welchen Weg du eingeschlagen hast. Und auch das kann vielleicht bei jemandem, der zuguckt, Stein des Anstoßes sein, der auch in so einer Situation steckt tatsächlich.
Als Stempel von allen bekommen damals, ne? Also Lehrer, Eltern und ich war das fünfte Rad beim Freundeskreis, ne? Also ich saß auch in der allerletzten Schulbank und ich wollte halt eben nicht wie ein Opfer enden. Vielleicht das. Also ich habe mich auch nie als Opfer gesehen und vielleicht war das auch irgendwie der Antrieb gewesen. Spannend. Du hattest eben gerade erwähnt von deiner Frau und wir kennen uns ja jetzt auch schon seit einer Weile. Du lebst in einer interkulturellen Ehe. Also du bist hier geboren, deine Eltern kommen aus Marokko und deine Frau kommt aus?
Meine Frau kommt aus dem Kosovo, Albanien und beziehungsweise ihre Eltern, wo sie kommt, da sie ist da geboren tatsächlich.
Ach so, okay.
Ist mit jungen Jahren hier eingewandert. Ich glaube, da war sie 5 oder 6. Mhm. Und hat albanisch-kosovarische Wurzeln. Ja.
Welche Vorteile hat so eine interkulturelle Ehe? Weil es gibt ja manche Jugendliche, die sagen, interkulturell klappt auf gar keinen Fall. Man bleibt schön in seinem eigenen Stamm. Das ist ja zum Beispiel auch das Denken von den Eltern. Also man muss eigentlich sagen, das kommt eigentlich von den Eltern. Du, der in so einer interkulturellen Ehe lebt, welche Vorteile hat so etwas? Welche Bereicherung bringt so eine Interkulturalität mit?
Also bevor ich die Frage jetzt gezielt beantworte, erstmal einen Satz vorab. Das mag jetzt sehr romantisch klingen und sehr philosophisch, aber
das darfst du hier bei dem Podcast sagen.
Aber ich meine so, wie es ist. Liebe sollte keine Nationalität kennen. Also Liebe sollte nicht begrenzt sein. Wenn man sich begrenzt, guckt man nur in die Richtung, man guckt nicht rechts, man guckt nicht links und Liebe sollte tatsächlich nicht sich nicht begrenzen und sollte wirklich keine Nationalität haben. Das vielleicht vorab. Für mich, meine Frau, war das auch nie Thema. Also sie war Lehrerkollegin an meiner Schule. Das hat mich gar nicht interessiert. Sie war Spanischlehrerin. Ich dachte immer, sie wäre Spanierin, weil sie auch so lockige Haare hat. Du hast sie ja mal kennengelernt. Und das war für mich nie Thema. Also, wo sie herkommt und welche Wurzeln sie hat. Und für uns beide war das auch nie Thema. Wir haben uns miteinander verliebt und haben uns dann näher kennengelernt und dann geheiratet, Kinder bekommen. Und jetzt, um deine Frage zu beantworten, es ist, hat nur Vorteile. Also, ich habe das Glück, dass ich jetzt mit 37 Jahren, was jetzt nicht alt ist, ich weiß, dass er sehr jung ist, aber ich meine damit, wenn man älter wird, lernt man keine neue Sprache. Oder je älter man wird, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man nochmal eine neue Sprache eintaucht. Ich habe das Glück, dass ich nochmal in eine neue Kultur eintauchen darf. Kulinarisch zum Beispiel ist das ein Segen. Also die Frau die Mutter meiner Frau ist eine begnadete Köchin. Also das ist immer schön, da zu sein und da zu essen. Ich habe das Glück, dass ich nochmal in die albanische Kultur eintauchen darf. Sprachlich, gedanklich und
ein sehr herzliches Volk.
Sehr herzliches Volk, genau. Also ich darf nochmal lernen. Ich darf nochmal lernender sein diesbezüglich. Und ich sage immer, Sprache ist mehr als nur Worte. Also eine Sprache ist immer die Art und Weise, die Welt zu sehen. Und je mehr Sprachen man hat, desto anders sehe ich die Welt. Also jedes Mal habe ich eine andere Brille auf. Und jedes Mal sehe ich die Welt anders. Also jede Sprache ist eine Bereicherung. Und erweitert den Horizont. Und ich habe das Glück, dass ich jetzt, da meine Tochter ist mittlerweile, oder wird jetzt 3, ich lerne Albanisch quasi von der Pike auf nochmal, als kleines Kind mit meiner Tochter zusammen. Und es fühlt sich gar nicht wie Lernen an. Ich lerne gar keine Vokabeln, ich lerne keine Grammatik, sondern ich lerne mit meiner Tochter mit. Und das ist der Wahnsinn. Also macht Spaß, die Sprache zu lernen. Wie gesagt, ich lerne Dinge nochmal auf eine andere Art und Weise kennen. Und
zweisprachig, ne? Also deine Kinder wachsen dann Deutsch und
dreisprachig.
Deutsch, Albanisch, Marokkanisch.
Ja, Deutsch, Albanisch, Marokkanisch. Meine Tochter geht noch in eine zweisprachige Kita, also Deutsch und Englisch, wobei ich das Englische nicht dazu zähle.
Yeah.
Ich schnapp da natürlich nochmal auf. Wenn sie es mitnimmt, okay, dann wäre es viersprachig. Aber meine Tochter spricht tatsächlich mit ihren 3 Jahren sehr gut Marokkanisch, sehr gut Albanisch und sehr gut Deutsch. Also sie sagt beispielsweise den Satz zu meiner Frau auf Albanisch, dreht sich zu mir um und sagt denselben Satz auf Marokkanisch. Das ist der absolute Wahnsinn. Und da muss ich jetzt überlegen, es ist so, wenn ich spreche Marokkanisch-Arabisch und es ist so, als hätte man einen Rucksack auf. Mhm. Ich bin Deutsch, aber der Rucksack, den ich aufhabe, der ist Marokkanisch. Und wenn ich ein marokkanisches Werkzeug brauche, packe ich rein, hole das raus. Meine Tochter hat quasi 3 Rucksäcke auf. Mhm. Und sie hat viel mehr Ressourcen, als ich das habe. Und deswegen ist eine interkulturelle Ehe
eine Bereicherung für alle
beteiligten Menschen, ja, absolut.
Das kann ich auch so selbst auch bestätigen. Also ich bin noch in keiner interkulturellen Ehe, aber als ich die erste Flüchtlingsankunft in Köln miterlebt habe und mitbetreut habe, das war Ende 2014, da waren die ersten Flüchtlinge, kamen aus dem ehemaligen Jugoslawien, ne? Auch viele albanische Kinder. Ja. Und die noch gar kein Deutsch konnten. Das heißt, ich war automatisch gezwungen, einige Basics von der albanischen Sprache zu lernen. Und das, was ich halt eben dort auch gesehen und wahrgenommen habe, ist, wenn wir das mal runterbrechen, das albanische Volk ist halt wirklich ein sehr herzliches Volk. Ja, und wenn sie einen mögen, dann mögen sie einen wirklich richtig gerne. Und also das ist die Seite, die ich gesehen habe. Ja. Und da spielt Hautfarbe und Herkunft auch überhaupt gar keine Rolle.
Ja. Überhaupt nicht. Und ich kann es nur noch mal unterstreichen, es hat bei uns nie eine Rolle gespielt. Ein spannender Punkt vielleicht ist, wir hatten mal so eine kurze Phase, wo wir darüber gesprochen haben tatsächlich. Mhm. Könnte es Probleme geben, wenn wir mal heiraten und Kinder bekommen? Und dieser Funken von Gedanke, den hatten wir, den hatten nicht unsere Eltern.
Ach, interessant.
Genau. Wir dachten, unsere Eltern eher konservativ sind, da uns Schwierigkeiten machen werden und vielleicht irgendwie das nicht wollen, dass wir heiraten. Wir hatten diesen Gedanken kurzzeitig, aber unsere Eltern überhaupt nicht. Und als unsere Tochter da war, dann war eh alles gelaufen. Dann spielt es keine Rolle mehr. Das ist ein süßes Baby, was erstmal unsere Tochter ist und Enkelin von beiden Seiten ist, da fragt keiner mehr, wo kommst du her? Also ich habe sehr offene, ich habe tolle Schwiegereltern, meine Eltern sind da auch sehr offen. Und es ist eine absolute Bereicherung. Also wenn meine Frau bei uns zu Hause ist, dann taucht sie in die marokkanische Kultur ein. Wenn ich bei meiner Frau zu Hause bin, dann tauche ich in die albanische Kultur ein. Ich und meine Frau, würde ich behaupten, wir sind deutsch, ne, mit eben diesen Rucksäcken auf. Und meine Tochter und mein Sohn, der jetzt vor kurzem zur Welt gekommen ist, die profitieren in jeglicher Hinsicht davon. Also sprachlich, kulturell, horizonterweiternd. Und wir werden natürlich auch, wenn wir älter sind, auch diese Länder bereisen.
Ja. Was ich interessant finde an der Stelle, was ich auch festhalten möchte, ist, als wir diese Zeitreise durch deine Kindheit und Jugend jetzt gemacht haben, ist, du hast dich trotz dieser sehr, sehr verletzenden Erfahrung, die man als Jugendlicher macht und vor allem ja auch ausgeliefert ist, dieser Situation und dieser schmerzhaften Erfahrung, man hat das nicht gelernt, so wie soll ich jetzt damit umgehen, diese Gefühle sind aber da, du hast dich dadurch nicht brechen lassen. Und das ist ja unter anderem auch dieses Steckenpferd in diesem Format, warum ich vor allem halt eben auch Gäste einlade, die sich halt eben durch bestimmte Erfahrungen nicht brechen ließen. Ja. Um genau das aufzuzeigen, gibt niemals die Macht an Menschen ab, die eine andere Meinung haben als euer Weltbild, weil diese Menschen sind nicht repräsentativ für das komplette Land oder auch für die komplette Gesellschaft. Und Sam, ich finde das toll, dass du wirklich deinen Weg gegangen bist, dass du etwas auch zurückgibst der Gesellschaft. Du, ich, wir sind ein Teil dieser Gesellschaft. Das kann uns niemand nehmen. Und ich möchte mich nochmal ganz, ganz recht herzlich bedanken, dass du trotz des Ramadans in diesem Fastenmonat dir die Zeit genommen hast, trotz 2 Kinder, trotz Ehe. Also das ist ja auch nochmal eine GmbH für sich. Das letzte Wort hast du. Was würdest du jungen Schülern mitgeben, die noch in ihren Startlöchern stehen?
Ich kann nur unterstreichen, was du gesagt hast, Deva. Lasst euch nicht entmutigen. Auch wenn ihr Situationen habt, in denen ihr das Gefühl habt, die Gesellschaft möchte euch nicht haben, ihr werdet abgelehnt. Ihr seid Teil der Gesellschaft, auch wenn du Mehmet heißt, auch wenn du Yasin heißt, du bist Teil der Gesellschaft und lass dich nicht entmutigen, mitzugestalten. Damit will ich Folgendes sagen, viele machen, also erwerben Beruf und arbeiten in dem Beruf, aber lasst euch nicht entmutigen, wirklich Gesellschaft mitzugestalten. Gerade politisch beispielsweise, wir haben wenig Menschen in der Politik mit Zuwanderungsgeschichte. Seid mutig und gestaltet mit. Guckt nicht zu, gestaltet mit. Und lasst euch, wie gesagt, nicht entmutigen von einzelnen Situationen oder von einzelnen Menschen, die euch da Steine im Weg legen. Vielleicht das zum letzten Schluss. Wenn einem Steine im Weg gelegt werden, dann hat man die Möglichkeit, aus diesen Steinen noch ein schönes Haus zu bauen.
Wie sagt man auf Wiedersehen auf Marokkanisch?
Auf Marokkanisch sagt man Bislema.
Bislema.
Bislema.